Ja, toll. Ich habe den Eindruck, dass unsere Palmsonntage bzw. die Passionstage von Jahr zu Jahr immer interessanter, immer besser werden. Und unter anderem seid ihr die Schuldner dafür. Ihr habt es toll gemacht. Also lasst euch motivieren, weiterzumachen. Ihr sitzt da vorne viel zu selten. Also, ne? Der Willi hat bestimmt Lust dazu, mit euch öfters mal einen Vortrag zu machen. Also lasst euch motivieren. Und wenn er verzögert, ne, dann nervt ihn gerne. Wir wollen euch gerne öfters mal hören. Ja, aber nicht nur die Kinder, sondern auch jeder, der heute dem Programm beigetragen hat. Es war schön, dass ihr euch beteiligt habt. Es hat die Festlichkeit bereichert. Es war toll. Und wir möchten uns jetzt nochmal auch auf das Wort des Herrn fokussieren, um zu hören, was ihr uns heute auch noch zusätzlich dazu sagen möchtet, zu allen vielen tollen Gedanken, zu den tollen Liedern. Ach, noch ein Gedanke. Ich hoffe, dass die Lieder, die ihr gesungen habt, so toll gesungen habt, dass der Text, der Inhalt, dass es für euch zur Sicherheit wird, dass ihr wirklich überzeugt werdet, dass ihr den König kennt. Möge das euch gelingen. Ja? Also, das ist etwas Tolles, diesen einzigartigen König zu kennen. Nicht nur die Kinder, sondern auch jeder von uns hat natürlich immense Vorteile dadurch, diesen König, diesen Herrn Jesus Christus kennengelernt zu haben und mit ihm das Leben zu führen. Und wenn man sich jetzt die Passionswoche, die Passionsgeschehnisse mal in der Bibel durchliest und dann beginnt schon noch vor dem Palmsonntag, vor dem Einzug nach Jerusalem, dann stellt man fest, dass der Palmsonntag, die Feierlichkeit da, ein totaler krasser Gegenteil zum Karfreitag darstellt. Karfreitag, es ist etwas Trübes, etwas Trauriges, etwas Schreckliches, was man ein paar Tage vorher nicht geahnt hatte. Ich nehme an, dass die Menschen, die damals mit Jesus in dieser Prozession nach Jerusalem einzogen, die hatten ihre Ziele, bin ich überzeugt. Die hatten ihre Vorstellungen, wie es weitergehen sollte. Und niemand hat damit gerechnet, was dann am Freitag geschah. Am Palmsonntag gedenkt man an eine laute, jubelnde Prozession, die Jesus vom Ölberg in die Stadt Jerusalem begleitete. Und am Karfreitag gab es auch eine laute Prozession. Aber die war nicht freudig, nicht jubelnd, sondern da waren andere Rufe zu hören. In der Sonntagsprozession waren ganz unterschiedliche Personengruppen zugegen. Und ich möchte mich mit euch etwas mit diesen Personen befassen und schauen, was das uns heute sagen könnte. Einige Wochen vor dem alljährlichen Passafest brach Jesus irgendwann mal von Kapernaum aus und er reiste nicht wie üblich dann halt irgendwo am Rand von Samaria, sondern er ging an der Ostseite von dem Fluss Jordan durch die Talsenke durch und passierte irgendwann mal auch Jericho. Und von Jericho bis Jerusalem sind es ungefähr 25, 30 Kilometer. Aber die Wanderer, die Pilger, die müssen ungefähr 1000 Höhenmeter da bewältigen, weil Jericho liegt in der Jordansenke und dann geht es hoch in die Berge Judäas und dann auf nach Jerusalem. Und so brauchte man dann schon, allein schon von Jericho bis nach Jerusalem, je nachdem wie fit man war, zwischen 6 bis 10 Stunden. Also, jemand, der gerne wandern geht, der wird sich ungefähr das ausrechnen können, wie schnell man als geübter Wanderer dann die 25 Kilometer in unserer Landschaft auch schaffen könnte. Nun, ich weiß jetzt nicht, ob wir 1000 Höhenmeter hier bei uns in der Gegend haben, aber für sie war es auch immer wieder eine Herausforderung. Und unterwegs erklärt Jesus seinen 12 Jüngern 3-mal, was denn jetzt in den nächsten Tagen geschehen soll. Und wir lesen in der Schrift, sie konnten damit nichts anfangen. A, weil sie irgendwo geblendet waren von ihren Wünschen, von ihren Vorstellungen, was passieren sollte. Und deshalb hatten sie echt nicht verstehen können, wie gehen nach Jerusalem und da wirst du sterben. Ja. Irgendwo auf Durchzug vielleicht geschaltet, so gar nicht darauf geachtet, was Jesus sagte. Und obwohl Jesus sich seines Auftrags und dessen Ende bewusst war, hat er unterwegs immer Zeit für Menschen und für ihre Anliegen gehabt. Und je näher er der Stadt Jerusalem kam, je näher das Passafest ranrückte, desto mehr Leute waren natürlich unterwegs. Aus dem ganzen Land Israel strömten Menschen, strömten Familien nach Jerusalem, um zum einen die vorgeschriebenen Reinigungszeremonien für das Fest durchzuführen und zum anderen natürlich einen vorübergehenden Wohnplatz da für diese Zeit zu bekommen in der Nähe von der Stadt. Jesus lehrte auch weiterhin die Volksmenge, unterwies aber auch seine nahen Jünger. Und so sind unter anderem Leute unterwegs gewesen, das waren viele Kranke. Aber nicht nur an diesem Tag, nicht nur in diesen Tagen, sondern wir lesen, dass durch seine Wirkungszeit immer wiederum Jesus mit Kranken konfrontiert wurde, die einst wünschten. Wir wünschten einfach, gesund zu werden. Und Jesus ist vielen entgegengekommen, hat viele geheilt, aber wahrscheinlich nicht alle in Israel. Und jeder, der wusste, dass Jesus die Macht hat, Krankheiten zu heilen, hatte sich an ihn gewendet. Und so war auch Martha und Maria, als sie feststellten, dass ihr Bruder Lazarus schwer krank wurde, hatten sie nach Jesus geschickt. Der war nicht da bei denen in Bethanien. Und haben gesagt, Jesus, du musst ganz dringend kommen. Unser Bruder ist ernsthaft krank. Wir befürchten das Schlimmste. Jesus verzögert extra. Und so war natürlich die Enttäuschung groß in der Familie, dass der Bruder gestorben ist. Sie wünschten schnelle Heilung. Sie wünschten Bewahrung vor dem Tod, vor dem Sterben. Der blinde Bartimäus und sein Nachbar, der andere Blinde aus Jericho, sie wollten endlich mal sehend werden. Vermutlich sind sie blind geboren oder vielleicht im Kindesalter blind geworden. Die Bibel berichtet uns darüber nichts. Aber als sie hörten, dass Jesus an Jericho die Hauptstraße entlang ging, da fingen sie an zu schreien. Ihr Wunsch war einfach Heilung, einfach sehend werden. Die Pharisäer und andere religiöse Gruppen suchten unter anderem Bestätigung für ihre Ansichten und so kamen sie zu Jesus und mit ihren Fragen. Zum Beispiel erinnern wir uns an diese eine Sache, wo sie sagten, wie ist das jetzt eigentlich, darf ein Mann sich von seiner Frau scheiden oder was sagst du dazu? Teilweise hatten sie auch unterschiedliche Meinungen dazu und entsprechend haben sie auch im Laufe der Jahre Jesu Wirken festgestellt, oh, das ist ein wirklich weiser Mann. Lass uns den mal fragen, was ist seine Meinung dazu? Aber auch unter anderem durch provokative Fragen bei Jesus Informationen zu entlocken, um ihn als einen Konkurrenten zu sich selbst auszuschalten. Weil sie merkten, diesem Jesus, diesem Wanderrabbi, läuft eine ganze Menge von Menschen hinterher. Und was ist mit uns? Wir sind doch die Schriftgelehrten, wir sind doch die Theologen. Die Leute wollen uns nicht mehr hören, sondern sie laufen ihm hinterher. Da waren sie ziemlich sauer drauf und haben sich irgendwann mal entschlossen, ihn zu beseitigen. Der von uns so genannte reiche Jüngling, der eigentlich ein wohlhabender Vorsteher einer Synagoge war, wollte wissen, wie er ewiges Leben bekommt. Eigentlich aus seiner Sicht hat er eigentlich alles gemacht. Aber er sagte sich, ich gehe mal zu dem Rabbi und frage, ist da noch irgendwas, was ich noch erfüllen muss? Und er wollte eigentlich nur perfekt werden. Bei Jesus mit dieser Frage kommen und sagen, sag mir, vielleicht fehlt mir noch etwas. Vielleicht hat er sich eher erhofft, dass Jesus sagt, boah, alle Gebote erfüllt. Ja, super, mega, top. Du bist ganz sicher, Besitz des ewigen Lebens. Da kannst du dir sicher sein. Der korrupte Oberzöllner Zachäus aus Jericho war so neugierig, Jesus mal kennenzulernen. Und weil er klein war vom Wuchs, hat er natürlich keine Chance gehabt, durch die Menge sich zu Jesus durchzuspringen. So ist er dann auf den Baum gekrabbelt, das kennen auch die Kinder. Er wollte einfach Jesus sehen. Er hatte wahrscheinlich von ihm so viel gehört. Nun, als Oberzöllner war er mal schon eine bestimmte Nummer in der Bevölkerung. Zwar nicht beliebt, aber man hatte ja schon einen gewissen Einfluss. Und die Neugierde trieb ihn. Und als Jesus dann ihn ruft und sagt, komm mal runter, ich möchte auch heute bei dir zu Hause zu Besuch sein. Und er lädt ihn auch ein und sie haben da auch eine Tischgemeinschaft. Stellen wir fest, es waren Menschen, die das betrachteten und sich, ja, zum einen waren sie wahrscheinlich neidisch. Ja, wieso ist Jesus gerade zu dem reingekehrt? Mein Haus ist ja auch so groß, oder ich hätte den ja auch einladen können. Aber wahrscheinlich hätte er keine Zeit gehabt. Und dann zu diesem Typen, dieser sündige, böse Mensch, dieser korrupte Oberzöllner. Die 12 Jünger, als Jesus ihnen, wie ich schon gesagt habe, dreimal von der bevorstehenden Situation in Jerusalem berichtete, sie waren von Angst erfüllt, weil sie wussten, wie Jesus drauf war, dass er auch schon mal auf Konfrontation mit den Theologen der damaligen Zeit aus war. Und sie befürchteten das Schlimmste, und nämlich, wenn wir jetzt nach Jerusalem kommen, dann gibt es auch wieder nur noch Stress. Ja, die werden den provozieren, er wird sie provozieren. Und so. Ja, im schlimmsten Fall könnten wir auch einen Kopf kürzer werden. Sie hatten Angst gehabt, nach Jerusalem zu reisen, aber auch Angst um ihren Meister gehabt, weil sie haben ja mit ihm schon ihre Ziele verfolgt. Nachdem die Mutter, nachdem Jesus ihnen das zweite Mal davon berichtete, lesen wir in den Evangelien, dass die Jünger unterwegs die Rangordnung diskutierten. Wir merken, die haben nicht realisiert, was Jesus damit meinte, sondern sie haben sich gesagt, also Jesus zieht jetzt in Jerusalem ein als König, ne, weil die kannten ja auch die Schriften des Sacharja. Also wie wollen wir uns aufteilen? Wer macht denn was? Wer ist von der Rangordnung der Höchste? Die diskutierten darüber und verhandelten sogar, wer denn halt der Oberboss sein wird und wer dann halt der zweite Boss. Als Jesus sie darauf ansprach, war es ihnen zu peinlich, da haben sie nichts zu gesagt. Musste er sie natürlich korrigieren. Und da kam die Mutter von Jakobus und Johannes. Also man kann sie verurteilen, ne? Aber jeder Vater, jeder normale Vater und jede normale Mutter, die will doch nur das Beste für das Kind. Und so kommt die Mutter mit ihren beiden Söhnen zu Jesus und sagt, Rabbi, ich habe einen Wunsch. Ja, warte. Wenn du deine Königsherrschaft eingetreten bist, dann möchte ich, dass meine Jungs, der eine rechts von deinem Thron, der eine links von deinem Thron sitzen. Das ist mein Wunsch. Mutig, ne? Und Jesus musste sie korrigieren und sagte, weißt du, das steht nicht in meiner Macht. Wer zu meiner Rechten und zu meiner Linken sitzen wird, das entscheidet nur mein himmlischer Vater. Und nur mal kurz zur Erklärung. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es damals da zu der damaligen Zeit in Orient war. Ich habe da ein bisschen was recherchiert. Also in den europäischen, in den westlichen Ländern ist es nämlich so, der König zur damaligen Zeit im Mittelalter, der König saß ja zentral und rechts von ihm nahm generell seine Frau, die Königin, die Königsfrau, nahm rechts den Ehrenplatz ein. Wenn es nicht der Fall war, dann saß da der Thronfolger und der Thronfolger hatte fast genau die gleiche Macht wie der König selbst. Er konnte im Namen des Königs Gesetze erlassen und gewisse Urteile fällen. Links vom König saß der Bruder von dem Thronfolger, der, falls der Thronfolger versterben sollte, dann hier den Platz einnehmen konnte. Nur zur Erklärung, versteht ihr, was eigentlich die Mutter von diesen zwei Brüdern erwartete? Es war ihr Wunsch, also aus dieser Beschreibung, wie gesagt, ich weiß nicht, wie es im Orient üblich war, dass der eine und der andere die Ehrenplätze neben dem König einnehmen sollten. Sie sorgte sich um ihre Jungs und wollte ihnen ein warmes Plätzchen beim Meister sichern. Im Allgemeinen waren die Jünger und die begleitende Menge der Meinung, dass wenn wir jetzt nach Jerusalem reinziehen, sie haben ja die Wunderwerke Jesus gesehen, sie kannten ja seine Macht, die Stillung des Sturms, die Speisung der 5000 und so weiter und so fort. Und sie hatten sich erhofft, dass er die römische Besatzung entweder mit einem Machtwort oder wie auch immer verjagt aus dem Land Israel oder sie sogar vernichtet. Und dann endlich mal wird der Staat Israel existent. Und dieser Rabbi wird unser König sein, weil er kann für das Volk super sorgen. Er kann aus kleinen Brotkümmeln eine ganze Menge Speisen und so weiter und so fort. Sie sahen nur ihre Vorteile und nicht nur die Menschen. Man muss schon sagen, primär ging es jeder Person oder jeden Personengruppen eigentlich nur um die persönlichen Vorteile. Egal, wen wir da betrachten wollen. Und wenn wir eine Parallele zu uns in unsere Zeit ziehen, müssen wir feststellen, die Zeiten haben sich wohl geändert, aber wir Menschen nicht. Und wenn jeder zu sich selbst ehrlich ist, dann geht es uns auch in Bezug auf Jesus sehr oft nur um unseren Vorteil. Lass uns da einfach ein paar Parallelen schlagen. Jeder kranke Mensch möchte geheilt werden, auch heute. Und das ist verständlich und vollkommen in Ordnung. Aber wie sieht es damit aus, wenn du geheilt bist, wenn du gesund geworden bist? Schätzt du deine Gesundheit? Bist du wirklich nicht nur ein paar Tage nach dem Genesen dem Herrn dankbar, sondern dankst du ihm beständig, dass er dir deine Gesundheit erhält? Bist du bereit, wenn du krank bist, auch mit dem Schlimmsten, das Schlimmste zu akzeptieren, nämlich dass der Herr dich nicht gesund macht, dass du vielleicht dauerhaft krank bleibst oder vielleicht sogar auch versterben wirst? Um deine eigene Meinung, deine persönlichen Ansichten und Absichten durchzusetzen, bist du dann nicht manchmal bereit, die biblischen Aussagen und Anweisungen so zu betonen, sie so zu legen, wie sie dir in den Kram passen und wie du deine Konkurrenz am besten ausschalten kannst? Wir Christen sind manchmal sehr raffiniert. Wir reden nicht darüber, aber anhand von dessen, wie die Pharisäer sich verhalten haben, kann man, denke ich mal, eine gewisse Brücke schlagen, dass wir uns manchmal, und da müssen wir uns ehrlich sein, dass wir manchmal uns ähnlich verhalten können. Missbrauchst du das Wort Gottes zum eigenen Vorteil? Das muss jeder für sich prüfen. Der sogenannte reiche Jüngling könnte manchen christlichen Jugendlichen ein Vorbild sein, weil, als Jesus ihm sagte, du sollst die Gebote Gottes halten, hat er gesagt, seit meiner Jugend an habe ich mich bemüht, ich habe die alle gehalten. Super Vorteil, Vorbild. Und Jesus, als er das gehört hatte, lesen wir in der Schrift, er hat ihn sogar lieb gewonnen. Der war ihm sympathisch. Hat er gesagt, wow, was für ein toller Kerl. Hey, der hat die Gebote meines Vaters alle eingehalten. Super. Aber ein kleiner Haken war dann doch da. Und wie sieht es denn in unserer Zeit aus? Ist es nicht manchmal so, dass wir meinen, mit einer gewissen äußerlichen christlichen Form und dem Befolgen von bestimmten Geboten oder vielleicht auch Tradition, Einhalten von Traditionen, dass wir Jesus gefallen können und damit uns erhoffen, dass wir auch ewiges Leben haben? Frage an uns. Meinst du, Jesus lässt sich das gefallen und sich beeindrucken lassen, wenn man eine bestimmte äußere Form ihm vorlebt? Zählst du dich vielleicht auch wie der Oberzöllner Zachäus nicht für gut genug für Jesus, für das Reich Gottes? Du sagst dir, nee, also ich und Jesus, das geht nicht. Ich habe so viele schlimme Dinge gemacht. Ich glaube, da habe ich keine Chance. Der will mich gar nicht. Aber weißt du, wie er damals diesen korrupten Typen das gesagt hatte, ne? Zachäus, heute möchte ich bei dir zu Hause zu Besuch sein. Und dann, als Zachäus dann ihn eingeladen hatte, eine Gemeinschaft mit ihm hatte und die Bekehrung erlebt hatte, die Umkehr erlebt hatte, festgestellt hatte, hey, ich bin nicht schlecht genug. Ich bin gut genug, dass er mich annehmen möchte. Und so sollst du auch wissen, Jesus möchte auch in dein Haus kommen, in dein Leben kommen. Und er möchte genauso wie bei Zachäus sagen, heute ist in diesem Haus Heil eingezogen. Heute haben die Rettung erfahren. Deshalb, du bist nicht zu schlecht für das Reich Gottes. Wir sind alle Sünder, definitiv. Aber Jesus ist gerade für dich gekommen und wartet, dass du auch es wagst, ihn einzuladen. Oder für Menschen damals war es ein totales No-Go, mit einem Steuereintreiber was zu tun zu haben. Gerade mit so einem Obersten, mit dem Korrupten. Und deshalb waren sie schockiert, dass Jesus sich mit ihm überhaupt abgetan hat. zu ihm nach Hause gegangen und das die waren, also für die war das schon ganz Schlimmes. Wie sieht es mit uns eigentlich aus? Welches Verhältnis, welche Haltung haben wir als Christen den gottlosen Menschen gegenüber? Im Allgemeinen würden wir vielleicht sagen, ja klar, ich, ganz normal, halt Bürger des Landes, Nachbarn und so weiter und Kollegen. Aber wie stehen wir einem Homosexuellen gegenüber? Sind wir bereit, ihm auch das Evangelium zu sagen und zu sagen, weißt du was, wie den Zachäus, so liebt Jesus dich auch. Sind wir bereit, uns mit ihm einzulassen? Irgendwelche Suchtkranke, Drogenabhängige, Alkoholiker, vielleicht irgendwelche Prostituierte. Das Schlimmste der Gesellschaft, wo man gesagt wird, nee, also sollen die anderen mit denen mal arbeiten. Wie ist meine Haltung als Christ diesen Menschen gegenüber, die auch das Heil brauchen? Vielleicht nicht so verstehen, nicht wünschen, aber nur weil sie es vielleicht nicht kennen. Die 12 Jünger diskutierten um Rangordnung, um Machtverteilung. Ist das nicht vielleicht manchmal auch in der Gemeinde Jesu so, dass man einer nach einer Machtposition in der Gemeinde strebt, dass man vielleicht gehört, respektiert, geehrt werden möchte in der Gemeinde Jesu? Wie jeder normale Vater, habe ich schon gesagt, die Mutter von Jakobus und Johannes, sie wollten nur das Beste für ihre Jungs. Aber prüfen wir Eltern, ob wir nicht auch manchmal unsere Ding durchziehen wollen und für unsere Kinder ein warmes Plätzchen an bestimmten Positionen reservieren möchten, die vielleicht von Gott ihnen überhaupt nicht zugedacht sind. Was erwartest du von Jesus in deiner Welt? Die Menschen damals, wie ich schon gesagt habe, sie hatten Vorstellungen über Jesus. Er zieht in Jerusalem ein, verjagt oder vernichtet die ganze römische Besatzungsmacht, Pilatus verjagt er oder tötet, wie auch immer. Und dann sind nur die Juden am Herrschen, keine Fremdlinge, dann wird es richtig gut. Sind unsere Wünsche vielleicht auch so auf unsere Welt bezogen, wenn wir gerade die Konflikte in der Welt sehen, in unserem Land, die miserablen Zustände in unseren Firmen, Unternehmen, in unseren Schulen? Und wünschen uns, Jesus, hey, da musst du doch mal was machen. Wir müssen feststellen, Jesus hat damals alle Menschen enttäuscht. Weil sie ihre Ziele, ihre Pläne mit ihm hatten und sie entsprachen nicht dem göttlichen Plan. Er hat damals alle Menschen enttäuscht. Und wenn unsere Wünsche, unsere Ziele nicht auf das Wort Gottes gegründet und nicht darauf ausgerichtet sind, werden wir von Jesus Christus genauso enttäuscht werden. Das steht schon mal fest. Niemand dachte damals, als Jesus in Jerusalem einzog, an die Worte des Johannes des Täufers. Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegtut. Niemand erinnerte sich daran. Sie waren nur in Feierlaune. Ja, jetzt passiert was in Israel. Und als man dann hat die Leute, die nach Jerusalem mit Jesus einzogen, als die Besucher und die Einwohner von Jerusalem rauskamen, sagten, hey, was ist hier los? Was feiert ihr? Wer ist das? Da sagten die, das ist ein Prophet aus Nazareth in Galiläa. Nur ein Prophet, von dem sie sich vieles versprachen. Wie schon im Programm auch erwähnt worden ist, Jesus versprach aber auch, dass er auf die Erde zurückkehren wird. Und dafür gibt es verschiedene Gründe. Und einer davon ist, dass er als verheißener König und verherrlichter König des Volkes Israel endlich mal das, was er angefangen hatte, auf einem Fohlen, eines Esels, in großer Macht und Herrlichkeit tatsächlich machen wird und in das heutige Jerusalem auch einmarschieren wird. Und ich möchte in dem Zusammenhang mit euch auch einige Bibelstellen gemeinsam lesen, damit wir da auch wissen, was denn eigentlich die Menschheit in der nächsten Zukunft erwartet. Wir haben davon auch schon gehört, von der Entrückung der Gemeinde, von dem herrlichen Erscheinen des Herrn, aber vielleicht haben wir da so ein bisschen was Unklarheit. Deshalb möchte ich da gleich eine kleine Aufklärung hier geben. Was die Rückkehr und die Wiederkunft des Herrn betrifft, müssen wir natürlich einiges beachten, weil vielleicht ist für manch einen auch das Buch der Offenbarung so das Buch mit sieben Siegeln, wo man sich sagt, oh, habe ich keine Ahnung von. Aber wisst ihr, je mehr man das Buch auch liest, desto mehr Weisheit und Klarheit bekommt man vom Geist Gottes geschenkt. Ich sage aus persönlicher Erfahrung, ich sage nicht, dass ich alles weiß, auf keinen Fall, aber zumindest mal hat der Geist Gottes da schon Klärung gegeben. An einem bestimmten Tag wird die Gemeinde Jesu in den Himmel entrückt. Und das lesen wir in 1. Thessalonicher Brief. Den können wir gerne aufschlagen. 1. Thessalonicher Kapitel 4. Und da die Verse 15 bis 18. Es wird auch eingeblendet, aber wer die Bibel hat, darf gerne aufschlagen. 1. Thessalonicher Kapitel 4, Verse 15 bis 18. Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn, wir, die wir leben. Und lasst uns mal einfach nicht meinen jetzt, dass Paulus das damals sagt, sondern als ob Paulus das heute in unserer Mitte sagt. Wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den entschlafenen Gläubigen nicht zuvorkommen. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen in die Luft. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und hier gerade sitzen und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn und in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. So tröstet euch nun mit diesen Worten. Nach diesem Ereignis beginnt auf der Erde die Herrschaft des Antichristen und die damit verbundene sogenannte große Trübsal. Wir kennen das auch aus der Offenbarung. Jesus hat in den Evangelien davon berichtet, was alles über die Welt einbrechen wird. Gottes Gerichte, aber auch totales Chaos und totale Kontrolle durch das antichristliche Reich. Die Dauer ist ungefähr von der Bibel von 7 Jahren. In der Zwischenzeit, was passiert in der Zwischenzeit im Himmel? Jetzt sind die Gläubigen, die Gemeinde Jesu ist entrückt. Nun, im Römer Kapitel 14 lesen wir von dem Preisgericht, von dem Richterstuhl Christi. Was passiert denn da? Nämlich, ich würde jetzt auf diese Bibelstelle nicht eingehen, weil die Zeit schon vorgerückt ist, deshalb einfach nur mit eigenen Worten. Die Bibel sagt, dass jedes Kind Gottes, jedes Glied am Leib des Herrn, wird alleine vor diesem Thron, vor dem Richterstuhl Christi stehen. Und das Leben, dein lieber Bruder, liebe Schwester und mein Leben, wird vor ihm geprüft. Ob das okay war, ob das etwas gebracht hat. Könnt ihr euch erinnern, dass Jesus sagte, sammelt euch nicht Schätze auf Erde, weil die verpuffen. Sie werden geklaut, sie verrotten. Nein, sammelt euch Schätze im Himmel. Und um diese Schätze geht es, um diesen Lohn geht es. Und Apostel Paulus sagt weiter im 1. Korinther Kapitel 3, Versen 11 und 15, er vergleicht das so ungefähr mit des Bauens eines Bauwerks. Und da werden verschiedene Baumaterialien aufgeführt. Das sind Gold, Silber, Edelsteine, aber auch Holz, Stroh und Heu. Und das wird alles im Feuer geprüft. Nun, da muss man jetzt nicht unbedingt Hochschule beendigt zu haben, um zu wissen, was eigentlich feuerbeständig ist und was nicht. Stroh, Holz und Heu verbrennt. Es bleibt nur Asche. Was Gold, Edelstein betrifft, das ist beständig. Und damit meint Jesus oder beziehungsweise Paulus, wenn du als Kind Gottes zum Glauben gekommen bist und dann halt als Leben mit Jesus beginnst, dann ist es wichtig, dass du auf dem Wort Gottes dein Leben aufbaust und entsprechend bemüht bist, ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen, sodass Gott Gefallen an dir hat, in Heiligung, sich von Sünde fernhalten, in einer demütigen, dienenden Haltung durchs Leben gehen und bereit sein, das zu tun, was Jesus getan hat, weil er ist unser großes Vorbild. Das, sagt Jesus durch Paulus, das hat Bestand. Das vergleicht er mit diesen Edelsteinen, Gold und Silber. Das wird bestehen, dadurch wird man Lohn bekommen. Wenn man aber zum Glauben gekommen ist und sich sagt, okay, Hauptsache gerettet, ja, mir reicht schon mal der Platz so hinter der Himmelstür, so in der Ecke. Hauptsache drin, der Rest interessiert mich. Ohne Lohn ist egal. Zum einen ist es eine Majestätsbeleidigung. Christus hat sein Leben für dich gegeben. Er hat den höchsten Preis des Universums bezahlt. Gott hat seinen Sohn opfern lassen. Und du begnügst dich damit, in dem Fall, mir reicht nur der Platz in der Ecke? Nein. Und wenn dann auch dein Leben nicht entsprechend Gottes geboten ist, wenn du gar nicht bemüht bist, nach Heiligung zu leben, Gott zu gefallen, sein Wort zu lesen, weil es der Liebesbrief Gottes an dich ist, in ihm eine Beziehung zu leben, das wird verglichen, vorausgesetzt du bist wiedergeboren, das ist Voraussetzung Nummer eins, das wird verglichen mit diesen Baumaterialien, die verbrennen, verpuffen. Du bekommst keinen Lohn. Und wir dürfen natürlich uns nicht irren in der Hinsicht, dass wir uns die Taschen im Himmel voll machen sollen. Das ist so nicht gemeint. Wenn wir in die Offenbarung reinschauen, überspringen auch die Bibelstelle, dann lesen wir an einer Stelle von 24 Ältesten, die in weißen Kleidungen sitzen, in weißen Gewändern und mit einer Krone auf den Häuptern, um den Thron Gottes herum. Und wenn es um Anbetung geht, dann werfen sie sich vor dem Thron nieder und werfen ihre Kronen vor dem Thron und sagen, das ist unser Lohn, aber der gehört nur dir. Weil du, der Herr der Herren, der König der Könige, nur du allein verdienst die Ehre. Du hast uns zwar belohnt, aber der Lohn, der Preis, die Ehre gehört dir. Und jetzt überleg mal, wenn du so ein verbranntes Kind bist, kein Lohn mitgebracht wirst, was willst du vor den Thron des Herrn legen? Deshalb ist es so wichtig, dass wir die Zeit als Christen nutzen, sowohl in der Gemeinde füreinander mit unseren Gaben zu dienen, auch mit dem, was der Herr uns auferlegt an Aufgaben. Jemand kümmert sich um suchtproblematische Menschen, also die da halt drogenabhängig sind oder wie auch immer. Jemand macht dann halt Arbeit unter Frauen oder wie auch immer. Wenn der Herr dir das aufs Herz gelegt hat, mach es, sammel Schätze, damit du nachher etwas hast, was du dir vor den Thron legen kannst, als Dank. Und dass es dir nicht peinlich ist, nachher nichts hinlegen zu können. Anschließend zu dieser Beurteilung und vor dem Richterstuhl Christi, wo jeder persönlich erscheinen wird müssen, findet die Hochzeit des Lammes statt. Und interessant ist, die Bezeichnung ist Offenbarung, wenn wir die heutigen Hochzeiten bei uns hier betrachten, ich weiß jetzt nicht, wie es in Orient ist, vielleicht spielt der Bräutigam da die wichtigste Rolle, bei uns ist das schier unmöglich, nicht wahr? Also die Mädels, die ziehen sich so schick an mit ihren Hochzeitskleidern, da haben die Bräutigams no chance, ne? Also keine Chance, wie nicht mal als Schatten. Aber hier in diesem Fall spielt die Braut Christi nicht die zentrale Rolle. Es heißt ja auch die Hochzeit des Lammes. Nicht wir, die Gemeinde, sind das Wichtigste. Für ihn schon. Aber er ist das Zentrum. Er ist der Wichtigste, die wichtige Persönlichkeit. Ihn hat Gott auf seinen rechten Ehrenplatz erhoben. Und ganz kurz nochmal, auf der Erde passiert eine fürchterliche Zeit. In dieser Zwischenzeit im Himmel, Preisgericht Gottes, in Christi und die Hochzeit des Lammes. Und erst danach kommt Christus mit der Gemeinde und mit seinen Engeln auf die Erde. Und das möchte ich gerne mit euch lesen. Lass uns da die Offenbarung aufschlagen. Kapitel 19. Von Beginn bis Vers 8 wird gerade diese Hochzeit des Lammes beschrieben. Lest das gerne zu Hause nach. Ich überspringe das jetzt der Zeit halber. Ich möchte mit euch gemeinsam von Vers 11 lesen. Offenbarung Kapitel 19, Vers 11. Und das ist ein interessantes Teil, ne? Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd und der darauf saß, heißt der Treue und Wahrhaftige. Ich stoppe hier ganz kurz. Erinnern wir uns, Kinder, worauf ritt Jesus am Palmsonntag nach Jerusalem ein? Auf einem Esel. Das ist schon ein bisschen komisch, ne? Dass ein König auf einem Esel in seine Hauptstadt einreitet. Also es gab, glaube ich, außer Jesus keinen Fall. Und hier lesen wir, er kommt auf einem weißen Pferd. Ja, wie Mädels würden sich wahrscheinlich wünschen, oh, das ist so ein Prinz, ne, auf weißem Pferd geritten. Ja? Also wenn man die Märchen glaubens hat. Also wir fokussieren uns nochmal auf das Wort Gottes. Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe, ein weißes Pferd, und der darauf saß, heißt der Treue und Wahrhaftige. Und in Gerechtigkeit richtet und kämpft er. Seine Augen aber sind wie eine Feuerflamme, und auf seinem Haupt sind viele Kronen. Und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem Gewand, das in Blut getaucht ist, und sein Name heißt das Wort Gottes. Und die Heere des Himmels, die Engel, die Myriaden von Engeln, folgen ihm nach auf weißen Pferden, und sie waren bekleidet mit weißer und reiner Leinwand. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er die Heidenvölker mit ihm schlage, und er wird sie mit eisernem Stab weiden. Und er tritt die Weinkelter des Grimmes und des Zornes Gottes des Allmächtigen. Und er trägt an seinem Gewand und an seiner Hüfte den Namen geschrieben: König der Könige und Herr der Herren. Soweit der Text. Das wird, vielleicht wird es auch ein Palmsonntag sein, wissen wir nicht. Aber das wird der Augenblick sein, wenn unser verherrlichter Herr, ich hatte gesagt, mit den Milliarden an Engeln, aber wisst ihr, was das Tolle dabei ist? Wir, die Kinder Gottes, sind auch mit dabei. Wir dürfen die in dieser Herrlichkeit mit dem Herrn auf die Erde zurückkehren. Was danach passiert, ist nicht so schön. Aber der Herr richtet gerecht, haben wir gelesen. Und er weidet mit eisernem Stab die Völker. Er muss für Ordnung sorgen, weil danach und in diesem Moment, wenn er zurückkehrt, wird sowohl der Antichrist auch das falsche Prophet lebendig in das Feuer sehen, die ewige Verdammnis geworfen. Und dann richtet Jesus in Jerusalem, in dem heutigen Land Israel, das dann seine ursprüngliche Grenzen haben wird, das Reich, das tausendjährige Reich aus. Und wir dürfen dabei sein. Jesus sagte davon schon in seiner Endzeitrede auf dem Ölberg. Er sagte davon in Matthäus, lese ich mit euch auch gerade durch. Matthäus 24, Verse 29 und 30. Matthäus 24, 29, 30. Bald aber nach der Drangsal, nach dieser großen Trübsal jener Tage, wird die Sonne verfinstert werden und der Mond wird seinen Schein nicht mehr geben. Und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels erschüttert werden. Und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen und dann werden sich alle Geschlechter der Erde an die Brust schlagen und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und das haben wir jetzt in Offenbarung gelesen, wie es vonstatten gehen wird. Nun, er sagt aber auch, im gleichen Kapitel des Matthäus-Evangeliums, von dem Tag und von der Stunde weiß niemand, nicht mal die Engel, sondern das ist das Geheimnis des Vaters. Und nur der Vater gibt dann irgendwann mal das Go. Und ich hatte das schon am dritten Advent in der Hauptbotschaft gesagt, wir lesen das so oft, wir wissen davon, aber angenommen, es passiert in den nächsten 10 Minuten. Damit müssen wir rechnen. Wir leben so, als ob das irgendwann mal passiert. Wir wünschen uns das, aber wenn es akut werden sollte, dann würden wir wahrscheinlich sagen, bin ich nicht so ganz zubereitet. Deshalb sagt Jesus auch im Abschluss dieses Kapitels, beziehungsweise in Kapitel 25, Vers 13, darum wacht. Denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde, in welcher der Sohn des Menschen kommt. Wir führen als Christen ein Leben hier auf der Erde, aber wir haben den Zuruf, wachsam zu sein, darauf zu achten und uns fokussieren auf dieses Ereignis. Ob du das nur erlebst zu Lebenszeiten oder ob du vorher schon verstirbst. Wartungshaltung, Erwartungshaltung. Und für diejenigen, die das noch nicht bestätigen können, dass sie dabei sein werden, wenn der Herr kommt und die Gemeinde entrücken wird, sei gewarnt durch das Wort Gottes. Es wird eine fürchterliche Zeit kommen. Und es ist nicht garantiert, dass du dann die Chance haben kannst, gerettet zu werden. Wir wissen aus der Offenbarung, dass auch in der Zeit der Trübsal, in dieser großen Trübsalszeit, Menschen zum Glauben kommen werden, aber die werden Fürchterliches erleben. Die werden mit ihrem Leben bezahlen müssen, um in den Himmel zu kommen. Sie gehören dann nicht zur Gemeinde des Herrn, nicht zum Leib. Das ist eine andere Gruppe im Himmel. Aber heute haben wir die Chance, Jesus anzunehmen, ein Leben mit ihm zu führen, uns von ihm zubereiten zu lassen, auf diesen einen Augenblick, wenn es dann vom Vater heißt, so mein lieber Sohn, es ist soweit, hol deine Braut, los jetzt. Dann schreit der Erzengel mit einem lauten Ruf, dann ertönt eine Aufbruchspassaune, dann kommt er. Seien wir bereit, lassen wir uns nicht von dem Zeitgeist, lassen wir uns nicht von dem, was in der Welt geschieht, lassen wir uns nicht voneinander, von diesem Gedanken wegbringen, dass der Herr bald kommen wird. Ob das nun jetzt in 10 Minuten passiert, ob es in einem Jahr, in 3, in 50 Jahren, ganz egal. Aber alle Zeichen deuten darauf hin, und ich glaube, das kann man so sagen, obwohl es auch Männer Gottes schon vor 100 Jahren vielleicht gesagt haben, alle Zeichen deuten darauf hin, dass es bald passiert. Jesus gab uns ein Beispiel, sagte, am Feigenbaum dürft ihr ein Beispiel nehmen. Da achtet drauf. Und der Feigenbaum ist symbolisch auf Israel gedeutet. Schauen wir dahin, was passiert da? Da erfüllt sich heute gerade Prophetie. Und wenn wir darauf nicht achten, werden wir vielleicht nicht gut genug vorbereitet sein. Deshalb ist nicht ungefähr, dass Petrus sagt, deshalb haltet an dem treuen prophetischen Wort fest. Um daran festzuhalten, muss man es kennen. Wir merken immer wiederum, wir kommen um das Lesen der Schrift nicht drumherum, um informiert und vorbereitet zu sein. Möge der Herr auch diese Worte, auch diese, besonders das, was wir gelesen haben, uns, für manchen wird das vielleicht ein Schrecken sein, wo er vielleicht mit Angst zu tun haben wird. Vielleicht zu Recht, weil du Jesus noch nicht hast. Aber für die, die wir zu Jesu Leib gehören, horchen wir auf. Er ist bereit. Er wartet nur auf den Befehl des Vaters. Wir sollten in einer wartenden und einer erwartenden Haltung leben. Möge der uns Gnade schenken, dass wir das in unserem Alltag umsetzen.